Zu unserem zweiten Thema, der Klimaverantwortung in der Staatenkonkurrenz, nämlich eine Bestandsaufnahme des Klimagipfels von Durban im Spiegel der öffentlichen Meinung. Da war ja im Dezember letzten Jahres die UNO-Klimakonferenz in der südafrikanischen Stadt Durban. Die dort versammelten Staaten einigten sich auf eine Abschlusserklärung, die mit einer Mahnung beginnt. Sie lautet: Der Klimawandel stelle eine möglicherweise unumkehrbare Bedrohung für die menschlichen Gemeinschaften dar. Eine Bedrohung, wie es in dieser Erklärung weiter heißt, die dringend bekämpft werden müsse. Mahnende Worte, wohlgemerkt, nicht zu Beginn dieser Klimakonferenz, sondern als deren Abschluss. Und das verrät schon ein bisschen was über die Konferenz selbst.
Denn diese Klimakonferenz in Durban ist ja bekanntlich nicht die erste Konferenz gewesen, die sich diesem sogenannten Menschheitsthema Klimawandel, globale Erwärmung und die Folgen gewidmet hat. Aber wie schon bei den vorangegangenen Klimakonferenzen in Kyoto und zahlreichen weiteren Treffen ähnlicher Art, sind auch diesmal wieder tagelange Streitereien und zähe Verhandlungen zwischen den Staaten dem Abschlussdokument vorausgegangen. Da liegt es doch ganz offensichtlich auf der Hand, dass ein gemeinsames Anliegen der Staatenwelt, wie es im Abschlussdokument beschworen wird, gar nicht existiert. Das könnte gutgläubige Menschen eigentlich verwundern, die daran glauben, dass die Abwendung einer drohenden globalen Katastrophe doch zwingend zu irgendeiner Art gemeinsamer Anstrengung führen müsste. Aber, wie die Realität zeigt, ist das nur ein frommer Glaube. Die Konferenzteilnehmer sind bekanntlich Repräsentanten ganz unterschiedlicher Staaten und diese verschiedenen Staaten haben sehr gegensätzliche Anliegen. Gegensätzliche politische und ökonomische Interessen, die sie allerdings alle unter dem schönen, Gemeinsamkeit vortäuschenden Titel Klimaschutz laufen lassen.
In der Südsee zum Beispiel, da gibt es ja durchaus einige Inselstaaten, denen es wirklich auf Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung ankäme. Denn für diese Staaten stellt das Schmelzen des Polareises eine existenzielle Bedrohung dar. Ihnen droht im wahrsten Sinn des Wortes der Untergang. Aufgrund des ansteigenden Meeresspiegels nämlich. Für Arktisanrainer hingegen, für Kanada, Russland oder auch für die skandinavischen Staaten, ist dasselbe klimatische Phänomen eine nicht zu unterschätzende Geschäftsgelegenheit. Zum Beispiel, weil Bodenschätze, die bislang unter dem Polareis lagen, jetzt erreichbar und rentabel abzubauen erscheinen. Manche Staaten sehen in der globalen Erwärmung eine große Zukunftschance für sich, zum Beispiel als Technologiestandort für alternative Energien. Solche Staaten verfolgen das Ziel, förderliche Bedingungen dafür zu etablieren, etwa bei der Solarenergiegewinnung. Andere Staaten sehen ihre ökonomische Basis von der Klimaerwärmung negativ betroffen, weil sie zum Beispiel von Öl- und Gasexport oder Transit leben. Und so weiter. Jeder dieser Staaten, die auf einem solchen internationalen Gipfeltreffen versammelt sind, strebt danach, die anderen Länder für sein Interesse zu funktionalisieren. Zugeständnisse, die die einen Staaten den anderen abzuringen versuchen, Bedingungen, die sie ihnen setzen wollen und Vorschriften, die sie ihnen zu machen gedenken, das ist Klimadiplomatie. Und das heißt, es findet ein einziges Schachern, Drohen und Erpressen statt. Einig sind sich die Staaten lediglich darin, ihr jeweiliges Interesse unter Berufung auf ein fiktives Gemeinschaftsanliegen durchzufechten. Das sogenannte Ringen um Klimaverantwortung und um die Zukunft der Menschheit stellt also eine gewaltige Heuchelei dar.
Ja, so geht Diplomatie zwischen Staaten. Und ein großes Geheimnis machen die daraus in der Regel nicht. Eine ganz andere Sache ist es allerdings, wie diese staatliche Machtkonkurrenz in der Öffentlichkeit besprochen und kommentiert wird. Immer unter dem schönen Titel der Klimaverantwortung. Man gibt sich sehr enttäuscht von den Ergebnissen der Konferenz und der Tenor der Berichterstattung quer durch die Medien lautet, Klimakonferenzen wie die in Durban seien reine Zeitverschwendung. Die Erderwärmung jedenfalls werde damit nicht aufgehalten. Und der Vorwurf lautet, die maßgeblichen Staaten würden sich den Widerspruch leisten, einerseits die Bekämpfung des globalen Temperaturanstiegs für unbedingt notwendig zu erachten, andererseits aber das dafür Notwendige nicht zu tun. Daraus will aber offenbar niemand den eigentlich fälligen Schluss ziehen, dass dann der wirkliche Gegenstand eines solchen Gipfeltreffens eben auch ein anderer ist als das behauptete gemeinsame Anhalten, Aufhalten der Erderwärmung. Dass folglich also die sogenannte Klimarettung gar kein wirkliches Anliegen der Staaten ist, sondern ein verlogener Titel für politische Auseinandersetzungen, bei denen es um die Durchsetzung ganz anderer Interessen geht. Aber anstatt dann mal damit aufzuhören, die Politik an einem Anliegen zu messen, das sie sowieso nicht hat, zeigt sich die öffentliche Meinung lieber enttäuscht von der Politik. Wer allerdings immer wieder enttäuscht ist, der will sich offenbar nicht klar machen, was denn dann die tatsächlichen Absichten und Zielsetzungen der Staaten bei solchen Gipfeltreffen sind. Sondern der hält an seinem hohen, idealen Maßstab der Politikbeurteilung fest und registriert immerzu nur die bedauerliche Abweichung davon. Und er wird nicht müde, alle wirklichen Berechnungen und Resultate der Konferenz immerzu auf ihre Wirkung fürs Klima zu untersuchen. Tut also so, als ob es den Staaten letztlich doch irgendwie darum ginge.
Also zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung. Die entschuldigt das enttäuschende Gipfelergebnis damit, dass Klimapolitik eben eine furchtbar komplexe Angelegenheit sei, ein zähes Geschäft, bei dem es keine einfachen Lösungen gäbe. Dabei klärt die Zeitung ihre Leser durchaus darüber auf, dass es bei Konferenzen wie dieser um lauter Fragen geht, die mit dem Klima nichts zu tun haben und erst recht nicht mit grenzüberschreitender gemeinsamer Problembewältigung. Ein Zitat aus der Süddeutschen. Es geht um Verteilungs- und Gerechtigkeitsfragen zwischen der entwickelten und der weniger entwickelten Welt. Es geht um die Begrenzung von Treibhausgasemissionen, was die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften berührt. Es geht um Fragen von historischer Verantwortung und globaler Solidarität. Nichts davon lässt sich einfach lösen, stets geht es ums Prinzip. Zitat Ende. Der Leser erfährt also, was unter dem Titel Klimarettung so alles auf der Tagesordnung steht. Und zwar eine erbitterte Konkurrenz der Staaten darum, welchem Land was zusteht bzw. zugestanden werden muss. Zum Beispiel bei der Emission von Treibhausgasen. Und welches Land worauf zu verzichten hat. Wie bei allen internationalen Konferenzen zu jedem Thema ist jeder Staat auf die Bewahrung und Ausweitung seiner Machtgrundlagen gegen andere bedacht. Und das ist auch das tatsächliche Prinzip, um das es in den diplomatischen Streitereien und Machtkämpfen geht. Es geht um die Über- und Unterordnung anderer Staaten. Aber dessen ungeachtet hält die Berichterstattung der Zeitung unerschütterlich daran fest, dass es bei all dem Gerangel letztlich und eigentlich doch um die Lösung des Klimaproblems ginge. Deshalb verwandelt sie das Gegeneinander der Staatsinteressen, das ja wirklich nicht zu übersehen ist, in ein Ringen um ein schwieriges und komplexes Problem. Was bei dieser Betrachtungsweise auf jeden Fall stehen bleibt, ist die Botschaft, das Konkurrieren der gegensätzlichen Staatsinteressen ist ein verantwortungsvolles Bemühen, bei dem den unglücklichen Klimapolitikern immer wieder die Komplexität des Problems in die Quere kommt, weshalb es gerade deshalb und trotzdem weitergehen muss.
Mit dieser unerschütterlichen Grundüberzeugung ist in der öffentlichen Meinungsbildung dann auch der nächste Gedankenschritt vorbereitet. Der besteht darin, dem gerade noch als enttäuschend beklagten Ergebnis des Klimagipfels ein gewichtiges Immerhin nachzurufen. Der Gipfel habe doch eine positive Botschaft vermittelt, die sich nicht einfach wegwischen lasse. Nach einem Zitat der Süddeutschen Zeitung, ich zitiere, erstmals in der Geschichte der Klimadiplomatie wollen sich alle Staaten auf ein rechtlich verbindliches Abkommen einlassen. Wollen, wohlgemerkt. Damit wäre jene verhängnisvolle Freiwilligkeit beendet, mit der sich der Großemittent USA bisher stets aus der Verantwortung ziehen konnte. Ein Vertrag würde auch aufstrebende Staaten wie China, Brasilien oder Südkorea in die Pflicht nehmen. Zitat Ende. Man beachte, was diese Zeitung eine positive Botschaft nennt. Dass die Staaten sich am Ende doch auf etwas geeinigt haben und sei es nur auf die Absicht, sich verbindlich einigen zu wollen. Der Widerstand gewisser Staatsmächte, die sich bis dahin gegen jegliche Inpflichtnahme widersetzt haben, wurde überwunden, wenigstens im Konjunktiv. Und wer darf sich diesen Erfolg an die Brust heften? Natürlich die Politiker der Europäischen Union. Die Süddeutsche Zeitung, die sich nie dafür aussprechen würde, dass Europa die Welt beherrschen soll, ergreift hier ganz unumwunden Partei dafür, beim Thema Klimaschutz die Freiwilligkeit der auswärtigen Klimasünder zu beenden. Diese sollen sich verbindlich den europäischen Vorstellungen unterordnen. Also das heißt der eigenen Nation bzw. eben den Europäern, denen glaubt die Zeitung offensichtlich die Heuchelei, dass es denen bei der zwischenstaatlichen Machtkonkurrenz tatsächlich um das globale Menschheitsanliegen gehe, während sie bei fremden Staaten nur Eigensucht und Egoismus erkennen will. Wenn es Europa also gelingt, andere Staaten in die Pflicht zu nehmen, dann ist das auf jeden Fall ein Erfolg. Für Europa nämlich. Ob auch ein Erfolg fürs Klima daraus wird? Egal. Zitat Süddeutsche Zeitung, dem Klima wird es zunächst wenig helfen. Zudem ist es längst nicht ausgemacht, dass ein verbindliches Klimaabkommen auch ein anspruchsvolles sein wird. Dass es nicht schlimmer kam, ist einzig dem Einsatz der EU zu verdanken. Ende des Zitats. Für das Klima bleibt da der wunderbare Trost übrig, dass alles auch noch wesentlich schlimmer hätte kommen können. Ein Trost, der einem gutgläubigen Gemüt noch in der beschissensten Lebenslage zu Gebote steht. Entscheidend ist am Ende, worauf, vom Standpunkt des Menschheitsanliegens aus, ein positives Licht fällt. Europa. Europa hat sich durchgesetzt und hat sich Einfluss und Gefolgschaft in der Staatenwelt geschaffen.
Einen anderen kritischen Einwand zum Klimagipfel in Durban präsentiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung ihren Lesern. Dieses Blatt hält so etwas wie Klimagipfel überhaupt für eine Farce. Solche Gipfeltreffen seien zur Erfolglosigkeit verdammt, da die diplomatischen Gefechte, die auf solchen Konferenzen immer stattfinden, den Blick auf die vielen erfolgreichen privatwirtschaftlichen Aktivitäten in Sachen Klimaschutz verdecken würden. Denn dort, davon ist die FAZ als Wirtschaftsblatt überzeugt, dort in der Privatwirtschaft, da würden die wahren Fortschritte im Klimaschutz erzielt. Nicht in den Verhandlungssälen der Vereinten Nationen. Also lautet die Empfehlung der FAZ für den einzig erfolgversprechenden Ausweg aus der globalen Menschheitskatastrophe, ich zitiere, wer Klimaschutz fördern will, der sollte die Anreize und Rahmenbedingungen für privates Engagement verbessern. Zitat Ende. Für Staaten kennt die FAZ also nur eine Aufgabe: Geschäftsleuten Hindernisse aus dem Weg räumen und deren Geschäfte fördern. Und die Zeitung kriegt es hin, selbst das als einen Beitrag zum Klimaschutz auszugeben. Was sich an Klimaschutz geschäftlich lohnt und Profit einbringt, wird gemacht. Alles andere geht ohnehin nicht.
Und die Bild-Zeitung schließlich hat unter dem Titel »Ist das Klima jetzt wirklich gerettet?« den ganzen Klimagipfel unter die Hauptfrage subsumiert, ob die Politiker geliefert haben, wofür sie professionell zuständig sind, also ob sie ihren Job gemacht haben. Denn dass die Mächtigen sich als Dienstleister bewähren und unser aller Sorgen einer Lösung zuführen, das kann auch der kleinste Mann von ihnen verlangen. Deswegen ist für die Bild-Zeitung das Problem des Weltklimas allein unter dieser Fragestellung interessant. Was also konnte Bild seiner Leserschaft vom Klimagipfel berichten? Erstens, dass die Politiker sich ordentlich reingehängt haben. Zitat: Büros in der Tiefgarage, 190 Delegationen, nächtelange Verhandlungen, 2 Tage Verlängerung. Zweitens aber, hatten sie auch Erfolg? Da hat die Zeitung ihre Zweifel. Ist das Klima jetzt gerettet? Nein. Bild richtet eine Mängelrüge an die Politiker im Namen des Klimaschutzes und der kleinen Leute. Diese Mängelrüge stellt nicht in Frage, wo die Verantwortung hingehört. Die ist und bleibt bei unseren Politikern, auch wenn die ihre Hausaufgaben mal wieder nicht gemacht haben. Aber dadurch, dass der Leser vermittelt seines Fürsprechers Bild-Zeitung den Politikern gute oder schlechte Noten vergeben kann und sich damit ideell zum Richter über seine Machthaber aufschwingen kann, hat er zugleich die eigene Kompetenz und Souveränität bewiesen. So geht demokratisches Untertanentum, das die Bild-Zeitung ihren Lesern nahebringt, wenn sie sich stellvertretend für ihr Publikum über die Politiker beschwert.
In der grün-alternativen Öffentlichkeit, wir nehmen uns da einen Artikel aus der Taz vor, da wurde nach der Klimakonferenz von Durban ebenfalls nachtarockt. Und die Taz hat die kritisch gemeinte Frage gewälzt, ob sich Klimaschutz überhaupt durchsetzen lässt in einer Welt, die von der Ökonomie bestimmt ist. Tja, das ist so eine kritische Frage. Dass die Welt von der Ökonomie bestimmt ist, gemeint ist ja wohl die global herrschende kapitalistische Ökonomie, das wird von der Taz als gegeben unterstellt und soll mit der Frage natürlich nicht in Zweifel gezogen werden. Aber ob die Herrschaft dieser Ökonomie für den Klimaschutz eine gute Bedingung ist, das wollten die Redakteure von der Taz offenbar schon einmal bezweifeln. Aber diese Zeitung, undogmatisch wie sie ist, hat sich, offenbar gar nicht ungern, eines Besseren belehren lassen. Sie hat einen Experten für die Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie aufgetan, den Forscher Stefan Ramstorff. In einem Interview mit ihm bekommt die grün-alternative Leserschaft erklärt, dass man sich im Interesse des Klimaschutzes nicht gleich gegen die Interessen der globalen Marktwirtschaft auflehnen muss. Die Redakteure der Taz haben sich fachkundig in alle geltenden ökonomischen und politischen Berechnungen des Weltgeschäfts hineingedacht, um dann in einem Frage-Antwort-Spiel mit dem Fachmann die folgende Botschaft an die Leserschaft zu bringen: Wenn man es nur richtig anpackt, sind die Einrichtungen der globalisierten Marktwirtschaft ein einziger Hebel für den Klimaschutz. Einige Passagen aus diesem Interview wollen wir hier kurz wiedergeben und kommentieren.
Ich mache das jetzt mal so, ich lese immer eine Frage der Taz vor und die darauf folgende Antwort dieses Experten und dann folgt immer unser Kommentar darauf. Also Frage der Taz: Wie soll die Verringerung der globalen Emissionen gehen, wenn Klimaschutz freiwillig ist? Antwort des Experten: Durch neue Bündnisse. Die Mehrheit der Staaten hat den Willen zum Klimaschutz, denn sie wissen, dass es später teurer wird, wenn man nicht sofort mit dem Umbau der Energieinfrastruktur beginnt. Also, ähnlich wie die Süddeutsche Zeitung, hat auch der Fragesteller von der Taz den Verdacht, dass Staaten gnadenlose Egoisten sind, die aus freien Stücken nie ihrer Verantwortung gerecht würden. Demgegenüber behauptet der befragte Experte, dass die Staaten gerade aus Egoismus für Klimaschutz sind. Wenn sie jetzt keine alternativen Energietechnologien einsetzen, wird später für sie alles teurer. Und wenn sie darauf aus sind, Kosten zu sparen, dann ist das, diesem Experten zufolge, auch der Wille zum Klimaschutz. Na toll, Haushaltspolitiker auf Sparkurs. Dieser Expertenmeinung zufolge sind das die wertvollsten Verbündeten des Klimas. Na, das findet die Taz offenbar noch nicht so toll, denn sie hakt kritisch nach und will das bisher Ausgeführte nicht so leicht glauben. Frage der Taz also. Das Problem ist doch, wer nicht mitmacht, der hat keine unmittelbaren Nachteile. Antwort des Experten. Die USA drohen abgehängt zu werden, wenn China und Europa auf effiziente grüne Technologien setzen. Die USA haben nur vordergründig den Vorteil, dass sie weniger investieren müssen. Sie haben keine Strategie für einen modernen Wohlstand. Zitat des Experten. Ende. Also, der meint, wenn wer sich vordergründig Investitionen spart, dem wird langfristig die Konkurrenz der Nationen den gerechten Schaden zufügen. Diese Konkurrenz der Nationen, das ist also nach Expertenmeinung der nächste mächtige Verbündete des Klimas. Das ist eine durchaus Amerika-kritische Zuversicht des Experten und sowas sagt der Taz natürlich sehr zu.
Ja, trotzdem bleibt die Taz noch skeptisch, ob wirklich die ökonomische Vorteilssuche von selbst für ökologische Verbesserungen sorge. Deswegen kommt nochmal die kritische Nachfrage der Taz. Also die Taz. Aber wer viel verschmutzt und dadurch billiger produziert, hat ökonomische Vorteile. Wie soll sich da der Einsatz grüner Technologie in wirtschaftlichen Erfolg niederschlagen? Offenbar erinnert sich die Taz daran, dass zu einem ökonomischen System, das die Billigkeit zum Produktionskriterium macht, die Verschmutzung dazu gehört. Das macht es der Taz ganz schwer, an die automatische Rentabilität von Ökotechnik zu glauben. Aber da schüttelt der Experte noch ein Ass aus dem Ärmel. Die Antwort des Experten? Vordergründig haben Sie recht. Zunächst kostet das was. Das muss auch kompensiert werden, wenn es ein Bündnis von Klimaschutzländern geben sollte. Wenn nötig, könnten diese Länder sich schützen, etwa durch Zölle auf Billigimporte aus Ländern, die kein CO2 einsparen. Er erinnert an die Staatsmacht, die mit Zöllen, Handelsbeschränkungen usw. schon dafür sorgen könnte, dass die gute Sache wie gewünscht zum Zug kommt. Da hat das Klima also schon wieder einen Alliierten, in den Restriktionsinstrumenten der staatlichen Gewalt nämlich.
Aber nochmal zurück zum schwierigen Verhältnis zwischen Ökonomie und Ökologie. Die Taz fragt, grünes Wachstum braucht Klimaschutz. Klimaschutz braucht grünes Wachstum. Beißt sich die Katze da nicht in den eigenen Schwanz? Der Experte antwortet, die unterschiedlichen Prozesse bedingen sich gegenseitig. Sie können sich stützen und hochschaukeln und dadurch die Transformation der Gesellschaft möglich machen. Deshalb hat Durban eine sehr wichtige Signalwirkung. Es wird weitergehen mit dem Klimaschutz, daran orientiert sich die Wirtschaft mit ihren Investitionen. So gesehen ist der logische Zirkel, in dem sich grünes Wachstum und staatlicher Klimaschutz gegenseitig voraussetzen, gar keine Zwickmühle, sondern eine produktive Aufwärtsspirale. Klimaschutz bringt Gewinn, das Streben nach Gewinn bringt Klimaschutz und so bringt der Markt das Klima in Ordnung. Dass der Forscher so eindeutig auf Profit setzt, provoziert die Taz dann doch zu der Nachfrage, ob es wirklich bloß um Profit gehen soll. Was bleibt denn dann noch übrig für die moralische Verantwortung? Frage der Taz also, es geht im Kern darum, mit grüner Technologie Geld zu verdienen? Und der Experte weiß, nicht nur Es geht auch um eine Verantwortung für die Zukunft und für das, was unsere Emissionen in Bangladesch oder anderen Ländern anrichten. Also, um die Moral muss sich keiner Sorgen machen. Die ist beim Geldverdienen mit Ökotechnologie automatisch mit im Spiel.
Und wie ist die Moral automatisch im Spiel? Frage der Taz. Eine in Deutschland beliebte Debatte geht darum, durch Konsumverzicht das Klima zu retten. Hilft das? Und sagt der Experte, Ihr Verhalten wird nicht ausreichen, auch wenn ich es für sehr sinnvoll halte, verantwortungsvoll zu leben. Trotzdem ist bewusster Konsum ein wichtiges Element, um der Wirtschaft Anreize zu geben, bessere Produkte zu bauen. Die innerhalb der Taz-Gemeinde enorm beliebte Debatte, inwieweit nicht jeder Einzelne von uns allen fürs Klima seinen Beitrag leisten muss, beantwortet der Experte salomonisch. Es soll sich keiner vormachen, sein Verhalten würde groß was bewirken. Aber wenn die Wirtschaft was davon hat, dann ist es sehr wichtig. Als Anreiz für seine Ausnutzung durch die Wirtschaft kann ein moralisch wertvolles Privatleben doch ganz produktiv fürs Klima sein. Dass dabei nichts Großes herauskommt, heißt jedenfalls nicht, dass man sich dem Imperativ zu dessen Rettung entziehen könnte. So kommen neben allen Instanzen der kapitalistischen und imperialistischen Welt auch wir alle am Ende zu der Ehre, gefragte Bündnispartner des Klimas zu sein.
Also du hast es ja schon fast ausgesprochen, ein kurzes Schlussfazit zu dieser Debatte innerhalb der grünen Szene. Das Fazit lautet, wenn die deutsche Öffentlichkeit in ihrer ganzen pluralistischen Vielfalt recht hat und Klimarettung ein Synonym für imperialistische Machtambitionen, Weltmarkteroberungsoffensiven, Kapitalförderung und moralischen Politkult ist, dann ist vielleicht doch ein bisschen Erderwärmung das vergleichsweise kleinere Übel.